Wir feiern miteinander im Namen von Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Und Gott wird für Recht sorgen zwischen den Nationen und er wird vielen Völkern Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Schwerter zu Winzermessern. Keine Nation wird gegen eine andere das Schwert erheben, und das Kriegshandwerk werden sie nicht mehr lernen. Liebe Gemeinde, zwischen diesen zwei Worten aus unserer biblischen Tradition, da stehen Welten und Zeiten. Zuerst der Bericht vom Brudermord, der Kain tötet der Abel wahrscheinlich aus Eifersucht und Missgunst. Das wird ganz am Anfang von der biblischen Überlieferung erzählt, so ein bisschen wie ein Übertitel über das Kapitel «Was ist der Mensch?». Allzu gern tut man das wegwischen. Nein, so sind wir nicht, wie Kain und Abel. Mit ein bisschen Mühe und Anstand und Kultur können wir schon friedlich zusammenleben. Und wir können sogar so etwas wie Nächstenliebe praktizieren. Jahrelang habe ich noch so gerne in dieser Illusion gelebt. Stück für Stück bricht die aber in Trümmer. Ja, wir alle sind nach dieser Geschichte Nachkommen vom Kain. Dann aber im zweiten biblischen Wort, das ich gelesen habe, Schwerter werden zu Pflugscharen. Die Energie, die wir brauchen zum Töten, können die Völker in die Nahrungsmittelbeschaffung stecken, ins tägliche Brot. Immer wieder erleben wir das ja auch. Wunderschön und im wahrsten Sinn vom Wort fruchtbringend. Immer wieder blitzt sie auf, die gute Möglichkeiten vom Zusammenleben. Klar, es gibt auch dann noch so ein bisschen persönliche Scharmützel. Es gibt politische und intellektuelle Klugscheisserei auf allerhöchstem Niveau mit kultivierter gegenseitiger Verachtung. Aber wenigstens schlägt man sich nicht Köpfe ein. Und sehr oft wird noch ein rechter Fortschritt erzielt dabei. Aber so wie es aussieht, bleibt Vision vom Jesaja eine Vision. Schwerter zu Pflugscharen nicht in dieser Zeit. Erst am Ende von allen Zeiten, wenn es denn überhaupt noch Pflugscharen braucht. Oder einfach als Traum, als Vision, um all diesen geschundenen Menschen ein bisschen Trost zu geben, zu diesen Menschen, die zu allen Zeiten von der Menschheit ohnmächtig unter der Gewalt der Waffen leiden. Ich weiss es nicht, vielleicht sind Sie heute daher gekommen, um die angekündigte Predigt zum zweiten von unseren Kirchenfenstern nach dem Apostel Petrus, heute zum Apostel Paulus zu hören. Die ist vorbereitet, mehr oder weniger. Ich kann wählen, nachdem ich gestern aus der Ferien gekommen bin, nicht mal zu viel müssen arbeiten für heute. Aber Sie haben es gemerkt, die Ereignisse der letzten Woche lassen mich der Paulus im Moment ziemlich nebensächlich erscheinen auf seinem Kirchenfenster. Am liebsten würde ich schweigen. Da ich das aber nicht darf, teile ich jetzt mit Ihnen ein paar Gedanken zu Krieg und dem Nichtfrieden. Die Gedanken sind ziemlich unausgereift, sie sind emotional, sie sind gläubig und ungläubig zugleich. Sie sind auch nicht wahnsinnig hoffnungsvoll. Ich möchte Sie einladen, dass wir das erste Lied aus dem blauen Büchli singen. «Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt.» Gleich ein bisschen Hoffnung. Bei 109 finden wir es und es ist auch ein Kanon. Wir singen es zuerst einmal miteinander durch. Wo mal im Winter die Heizung ausgestiegen ist bei uns, da ist es rasch ungemütlich kalt geworden. Kaum zum Aushalten. Wo wir letzten September mit unseren Kindern in die Ferien gegangen sind, hat alles mit einer grossen Kotzerei angefangen. Mit kranken Kindern, unterwegs an einem fremden Ort, kaum zum Aushalten. Und jetzt sehen wir Bilder von Menschen, Jungen und Alten, Familien mit kleinen und grossen Kindern, die zusammengepfercht in einem U-Bahnhof Schutz suchen oder die verzweifelt versuchen, irgendwie über die Landesgrenzen auszukommen. Alles müsste stehen und liegen lassen. Keine sanitarische Versorgung, keine medizinische Versorgung. Ihre Gesichter ratlos, verzweifelt, voll von Angst und Ungewissem. Was sollten sie auch machen? Sie sind zum Abwarten verdammt. Natürlich kennen Sie und ich solche Bilder seit Jahren und Jahrzehnten aus immer anderen Gegenden der Welt, immer gleich entsetzlich, wenn man sich nur ein kleines bisschen in jeden einzelnen von diesen Menschen hineinversetzt. In die Menschen, denen Gegenwart und Zukunft gestohlen wird. Es ist dann eigentlich nicht zum Aushalten. Wenn man kleinen Kind zuschaut, wie sie im Spiel die Welt begreifen wollen, wie sie sich freuen an jedem Erfolg und wie wichtig dass es für sie ist, dass sie in einem Umfeld aufwachsen dürfen, wo sie geborgen sind. Und wenn man dann noch bedenkt, dass alle, auch die Erwachsenen, mit oder ohne Uniform, einmal so kleine Kinder gewesen sind, wir alle auch, und dass jetzt Tausende von solchen Kindern die Geborgenheit verlieren, dann ist das schier nicht zum Aushalten. Wir haben die Friedensvision vom Prophet Jesaja gehört. So soll es sein. Die Völker sollen in Frieden zusammenleben auf dieser Welt. Ja. Und ich nehme mal an, dass wir alle hier in diesem Raum das für uns auch so erlebt haben. Sie müssten schon deutlich über 80 sein und außerhalb der Schweiz aufgewachsen, um nicht in dieser grossen Friedensphase gelebt zu haben bisher. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man die Gemeinschaft der Vereinten Nationen gegründet mit dem prophetischen Ziel, die Wahrung vom Frieden auf der Welt, die Entwicklung von besseren freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Nationen, der internationalen Zusammenarbeit zur Lösung von weltweiten Problemen und die Förderung der Menschenrechte und mit dem Anspruch, der Ort zu sein, wo die Nationen die Ziele gemeinsam verhandeln, statt auf den Schlachtfeldern. Ja, so soll es sein. Und es hat ja auch genützt. Nach diesen schrecklichen Weltkriegen und allen Kriegen davor hat es die deutsch-französische Freundschaft gegeben, etwas, wo man sich gar nicht mehr hätte vorstellen können. Es hat Friedensbewegungen gegeben, es hat zunehmend Träume davon gegeben, dass man mal ohne Armee könnte leben. Und zumindest in unserer Region der Welt hat es Abwesenheit von der Vorstellung gegeben, was Krieg überhaupt könnte bedeuten. Man hätte sich nicht mehr vorstellen können, dass wir oder unsere Nachkommen jemals persönlich mit Krieg könnten konfrontiert werden. Klar, es hat auch trotz UNO den Koreakrieg gegeben, 50 bis 53, und den Vietnamkrieg, 55 bis 75. Es hat Afghanistan gegeben und den Irak und viele, viele, viele andere Kriege. Auch jetzt noch an anderen Orten als in der Ukraine. Aber das war alles immer ziemlich weit weg gewesen. Im Fernsehen, zum Fernsehen. Bis in die 90er Jahre die Jugoslawienkriege gekommen sind und den Traum zerstört haben, dass zumindest in Europa der Krieg als Mittel zur Konfliktlösung überwunden wäre. Ich muss sagen, damals ist bei mir persönlich die Jesaja-Vision zerbrochen und die Kain- und Abel-Realität schmerzhaft in mein Bewusstsein gesackt. Und jetzt die Ukraine. Da ist einerseits das ohnmächtige Mitgefühl mit all diesen Menschen, wo er jetzt so viel zusammenbricht. Und da ist andererseits das Bewusstsein und vielleicht auch die Angst, dass auch unsere Sicherheit da gar nicht so unverbrüchlich ist und dass Frieden eben doch nur die Pause zwischen zwei Kriegen ist. Was können wir als Christen dazu sagen? Wie gesagt, am liebsten würde ich schweigen, trauern und heimgehen. Gern wäre ich im Moment auch ein bisschen Buddhist. Ein bisschen verkürzt könnte ich dann sagen, ja, wegen der menschlichen Begierde ist eben alles Leben ein Leiden. Erst wenn wir im Laufe von unzähligen wiedergeborenen Leben auf der letzten Stufe dann endlich von allen Begierden frei sind, werden wir im Nirvana auch von allem Leiden erlöst sein. Im christlichen Glauben haben wir noch ein bisschen einen anderen Anspruch. Die Welt nach der Ordnung von Gott, wir sagen dem auch manchmal das Reich von Gott, also die Welt nach der Ordnung von Gott, die wird zwar erst am Ende der Zeit verwirklicht sein, aber sie soll schon jetzt angebrochen sein und immer wieder anbrechen und sichtbar werden. Dein Reich komme, wie im Himmel, also in der ewigen Sphäre, als eben auch auf Erde, ganz konkret da und überall. Wir werden zwar nach wie vor Finden haben, sagt der Jesus, aber wir werden fähig sein, sogar die Finden zu lieben und ihnen nach dem Schlag auf die eine Backe auch noch die andere herzuheben. Jetzt schon? Oder doch noch nicht? Was können wir als Christen, vor allem als Menschen, was können wir tun? Es gibt viele Christinnen und Christen und es gibt auch viele Menschen aus anderen Religionsgemeinschaften, denen tut es in solchen Zeiten gut, wenn sie das Licht für den Frieden anzünden können, wenn sie sich treffen zu Friedensgebet. So zum Beispiel auch morgen am Abend um 7 Uhr in der reformierten Kirche in Horgen oder gestern beim Treffen von 15 Religionsgemeinschaften in Bern zum interreligiösen Friedensgebet. Ich sehe die Menschen bei diesen Veranstaltungen, ich sehe, dass es ihnen gut tut. Man hat einen Ort zum Klagen miteinander. Man hat einen Ort, um seine Ohnmacht, aber auch seine Hoffnung zu teilen. Und manchmal hofft auch, dass inständiges Beten etwas bewirkt, dass Gott vielleicht eingreift. So wie uns das in den Evangelien ja auch gelehrt und verheißen wird. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Betet ohne Unterlass. Aufs Risiko hin, dass sie mich jetzt vielleicht für einen ungläubigen Pfarrer halten, muss ich gestehen, dass ich so ein Verständnis vom Beten zwar mal hatte und auch gern noch hätte, dass ich es aber nicht mehr teilen kann. Ich kann nicht mehr auf einen Gott vertrauen, der da wirklich eingreift, weil das ja der gleiche Gott wäre, der überall da, wo Schreckliches passiert, nicht eingreift, obwohl er könnte. Und das wäre nach meiner Meinung mit der Liebe nicht vereinbar. Und auch nicht mit einer christlichen Ethik, wo würde ich sagen, du darfst nicht tatenlos zuschauen, wenn ein grösserer, ein kleinerer abschlägt. Zudem, die russisch-orthodoxen Christen beten ja auch. Der Putin wird auch dieses Jahr wieder sehr prominent Osterfeierlichkeiten in der russisch-orthodoxen Christus-Erlöser-Kathedrale feiern. Und er wird dabei, wie immer, vom Patriarch sehr herzlich begrüßt werden. In seiner Sprachregelung gibt es ja auch keinen Krieg. Seine militärischen Operationen, wie die heissen, die dienen einzig und allein der Friedenssicherung und dem Schutz der Bevölkerung vor allem Böse. So unterschiedlich kann man die Welt, das Leben, Krieg und Frieden wahrnehmen, interpretieren, auch in sein religiöses Gedankengefüge einbauen. Zum ehrlich sein muss man sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika haben das im Koreakrieg genau gleich gemacht. Offiziell war das kein Krieg, sondern eine Polizeiaktion im koreanischen Konflikt. Und die Polizeiaktion hat letztlich 4 Millionen Menschenleben gefordert. Die biblische Tradition ist da etwas ehrlicher. Sie redet wenigstens von Krieg, wenn das Volk Israel aus der Wüste kommt und mit 40'000 Soldaten die Menschen im Land Kanaan überfällt und razzikal ermordet und abschlachtet, um das Land in Besitz zu nehmen. Und es heisst dann noch, Gott hat ihnen das Land versprochen und hat quasi den Krieg in dieser Form inklusive Abschlachten befohlen. Auch das steht in unserer biblischen Tradition. Gibt es denn etwas, das hoffen lässt? Das ist bei jedem und bei jeder wahrscheinlich etwas anders. Sie alle haben auch die ein oder andere Nachricht aufgeschnappt. Und ich wünsche Ihnen, dass da auch ein paar hoffnungsvolle Sachen dabei sind. Was lässt uns vielleicht hoffen? Das sind die paar russischen Intellektuellen, Ärzte, Ärztinnen, Pflegepersonal, die einen Appell an die Regierung gemacht haben, aufzuhören mit allem. Das sind ein paar wenige russische Sportler und Sportlerinnen. Und das sind Tausende von mutigen Menschen, die sogar in Russland ihre Stimme gegen den Krieg erheben und auf die Straße gehen, demonstrieren. Das Risiko, das diese Menschen auf sich nehmen, ist enorm gross. Sehr oft verschwinden sie sehr rasch in irgendwelchen Haftanstalten. Ob sich das Opfer lohnt, ist eine andere Frage. Da sind ein paar internationale Organisationen, die Russland von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen ausschliessen oder zumindest sämtliche Veranstaltungen in Russland absagen. Das tut dem narzisstischen Ego des Präsidenten und seinen Freunden viel mehr weh, als man vielleicht würde meinen. Weil er sich nämlich sehr gerne mit Promis aus der Polit- und Sportwelt ablichten lässt, wie auch mit unserem Schweizer FIFA-Präsident Gianni Infantino, der Best Friend von Putin ist und noch bis jetzt noch nicht geschafft hat, die FIFA-Veranstaltungen in Russland abzusagen. Aber andere Verbände haben das geschafft. Da sind die mutigen ukrainischen Menschen wie der jüdische Präsident Zelensky, wo unter Einsatz von seinem Leben und leider auch unter dem Einsatz vom Leben seiner Familie Widerstand leistet. Und da sind die beiden Sportwissenschaftler und Ex-Schwergewichtsbox-Weltmeister Wladimir und Vitali Klitschko, die sich mit ihren Millionen schon längstens hätten können aus dem Staub machen und in Florida das Alter geniessen, die aber stattdessen in Kiew bleiben und sich für ihre Heimat einsetzen. Ob es sich lohnen wird, ob sie werden überleben, ob sie irgendetwas bewirken können. So viele haben schon ihre Leben gelassen in diesem neuen, unnötigen Konflikt. Es sind ja nicht einfach Soldaten oder Zivilisten. Es sind letztlich alles Menschen. Alle Menschen mit ihren Sehnsüchten, mit ihrem Lachen, mit ihrem Brüllen, mit ihrem Scheitern und wieder aufstehen, mit ihrem Lieben und Träumen und letztlich mit dem kleinen Kind in ihrer Seele, wo doch einfach geborgen sein und die Welt begreifen. Was lässt uns hoffen? Das sind doch auch Bewegungen und Demonstrationen in den freien Ländern. Nicht, dass die Demonstration an sich etwas verändert, aber die Demonstration in Bern und Zürich und Berlin macht den Regierungen von diesen Menschen Mut. Sie fordert die Regierungen auf, ja, sie zwingt sie vielleicht sogar, weitreichende Sanktionen gegen Russland zu ergreifen Sanktionen, die wirklich wehtun, aber die eben auch der eigenen Bevölkerung werden wehtun. Und darum zögern ja viele Regierungen, weil sie Angst haben, dass sie bei der nächsten Wahl dann nicht mehr gewählt werden. Wie zum Beispiel in Deutschland, wo man weiss, wenn man massiv gegen Russland durchgreift, hat man im nächsten Winter vielleicht kein Gas und sonst keine Energie und dann wird es kalt und das Benzin wird teurer und dann hat man weniger Stimmen. Die USA war Vorreiterin bezüglich Sanktionen. Deutschland, wie gesagt, hat ein bisschen umgeduckst und hat sich am Anfang so mit warmen Worten von Mitgefühl und Hoffnung begnügt. Man hat eben Angst gehabt um die Handelsbeziehungen und um kalte Häuser. Aber der Druck von der eigenen Bevölkerung, der Ermutigung durch die Demonstrationen von der eigenen Bevölkerung, haben dazu geführt, dass Deutschland jetzt auch mitmacht bei den scharfen Sanktionen und mit einigem Risiko. Und dass Deutschland jetzt nicht nur warme Decken schickt, was ja lächerlich war, sondern Bodenluftraketen und Panzerabwehrmittel. Vielleicht ein bisschen spät. Und jetzt wird es wieder sehr persönlich. Wenn ich so etwas heute gut finde, merke ich, wird mir bewusst, wie sehr meine Friedensutopie von meinen jungen Jahren, vor 40 Jahren, schon längstens zerbrochen ist. Damals habe ich voll idealistisch-religiöser Überzeugung gegen alle Widerstände von meinem Umfeld den Militärdienst verweigert und darauf gesetzt, dass sich durch aktive Friedensarbeit künftig sämtliche Kriege vermeiden lassen. Wie naiv, wie gläubig, hoffnungsvoll, schön ist das eigentlich gewesen. Wenn ein Grossen einen Kleinen verprügelt, soll man nicht zuschauen. Selbst wenn man ein paar Kratzer könnte abbekommen. Gut, wir können beten. Ich möchte ja auch nicht sagen, dass das nichts bewirkt. Aber nach meiner bescheidenen bisherigen Erfahrung und Weltbeobachtung halte ich es doch eher mit der Theologin Dorothee Sölle, die sagt, Gott hat keine Hände, nur unsere Hände. Und dass wir nach seinem Bild geschaffen sind und die Verantwortung für die Schöpfung zugeteilt bekommen haben, bedeutet nach meinem Verständnis, dass wir selber handeln müssen. Kampftruppen können und Weimen nicht schicken. Warme Worte und Appell hat unsere Regierung längstens geschickt. Und es hat auch schon ein rechtspolitisches Gedränge eingesetzt darüber, wie man jetzt unsere Neutralität interpretieren müssen und warum man jetzt Sanktionen gegen Russland ergreifen soll oder eben nicht. Also wenn ich am Boden würde liegen und da wäre einer, der mich ständig ginket, und drumherum wären die Leute, die zuschauen. Und die Leute würden dem, der ginken, zwar ein bisschen ermahnende Worte zukommen lassen, aber sie würden ihm auch Zwischenverpflegung geben und hier und da noch neue Stiefel. Dann käme ich mir am Boden ziemlich verlassen und verloren vor. Im Grunde ist es ziemlich klar, auch wenn es weh tut, wir als Schweiz haben extrem grosse, also ich hätte das nicht gedacht, aber wir haben extrem grosse Verstrickungen mit den russischen Machthabern und mit ihren Geldnachschubadern. 80%, Sie haben es wahrscheinlich gelesen, 80% vom russischen Rohstoffhandel läuft über die Schweiz. Viele Oligarchen haben aus Angst vor Sanktionen in den USA und in den NATO-Ländern und in der EU ihre Milliarden in der neutralen Schweiz parkiert. Das ist auch noch ein spezielles Verständnis von Neutralität. Andere Länder bringen Opfer, zum Russland unter Druck setzen und beschneiden. Aber der Bundesrat will auf Sanktionen verzichten und lieber seine guten vermittelnden Dienste anbieten und daneben weiterhin gute Geschäfte machen. Und gleich gibt es etwas, das Hoffnung macht. Mit einer Ausnahme haben sämtliche Parteien Druck auf den Bundesrat ausgeübt, bei den Sanktionen mitzuziehen. Sie und ich, wir können auch ein bisschen mitdrucken. Nicht fest, aber ein bisschen, wenn Sie wollen. Wenn Sie natürlich das anders sehen, müssen Sie nicht drucken. Es ist nicht viel Hoffnung, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und die Massnahmen kommen wahrscheinlich für die Ukraine zu spät. So wie sie für die Krim zu spät gekommen sind und für Georgien auch zu spät gekommen sind. Aber vielleicht kommen sie noch rechtzeitig für Finnland, Nachbar zu Russland, nicht NATO-Mitglied, mit historischen Gebietsansprüchen von Seiten Russland. Vielleicht kommen sie noch rechtzeitig für Finnland und die baltischen Staaten. Zwar NATO-Mitglied, aber mit grossen Gebietsansprüchen seitens Russland. Und vielleicht kommen sie noch rechtzeitig letztlich für unzählige Menschen, einzelne Menschen mit ihren Sehnsüchten und Träumen. Nach den Schrecken vom Ersten Weltkrieg ist es Gebet formuliert worden, das inzwischen ist berühmt worden und wo man dann mal dem heiligen Franz von Assisi zugeschrieben hat. Da wird auch gebetet. Aber nicht darum, dass Gott für den Frieden handelt, sondern dass der, der betet, selber zum Friedensstifter werde. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält und dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Amen.